Wie kann man verhindern, dass Drohungen künftig in die Tat umgesetzt werden? Darum geht es heute unter anderem bei einem wichtigen politischen Treffen. Und damit beginnen die Nachrichten mit Tobias Mück.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im rbb24-Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig auch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. Immer mehr Haushalte in Deutschland produzieren Strom mit sogenannten Balkonkraftwerken. Der Bundesverband Solarwirtschaft schätzt, dass es inzwischen mindestens 1 Million dieser Anlagen gibt. Damit habe sich deren Anzahl innerhalb eines Jahres verdoppelt. Balkonkraftwerke heißen offiziell Stecker-Solargeräte und sind kleine Photovoltaikanlagen. Ihre Leistung ist auf 800 Watt begrenzt. Bei Sonnenschein speisen sie ihre Leistung über eine Steckdose ins heimische Netz ein. Dadurch muss ein Verbraucher weniger Strom von seinem Versorger beziehen. Produziert die Anlage einen Überschuss, wird der Strom entgeltfrei ins Netz eingespeist. Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Uecker gehörte zur berühmten Düsseldorfer Künstlergruppe Zero. Aus Düsseldorf Thomas Carlos.
Zu Uekers Markenzeichen wurden vor allem dreidimensionale, reliefartige Nagelbilder auf Platten und Brettern. Seine Werke erzeugten durch die Anordnung der Nägel ein dynamisches Spiel von Licht und Schatten. Aber wer ihn auf den Nagel verkürzen will, verkennt ihn, denn Uecker war gleichzeitig Maler, Bühnenbildner, Zeichner und Filmemacher. Viele große Museen und Sammlungen in aller Welt, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, würdigten sein Werk. Auf Auktionen erzielten seine Arbeiten zum Teil 7-stellige Summen. Ende der 90er Jahre gestaltete er den Andachtsraum im neuen Reichstagsgebäude in Berlin. Zuletzt malte er Manns hohe Wasserbilder ganz in Blau.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 12 Grad und in Friedrichshagen 13, in Brandenburg zwischen 11 in Jüterbock und 14 Grad in Senftenberg. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Und auch heute beschäftigt uns die Lage in den USA. Die Bürgermeisterin von Los Angeles hat eine vorübergehende nächtliche Ausgangssperre für Teile des Stadtzentrums verhängt. Dort ist es ja in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump auch zu Ausschreitungen gekommen. Außerdem haben sich die Proteste dagegen, dass Trump Nationalgardisten und Soldaten in Los Angeles einsetzt, ausgeweitet. Ich habe unsere Korrespondentin Nina Barth in Washington gefragt, wohin?
Wir sehen neben den Protesten in Los Angeles jetzt auch größere Proteste in New York und in Chicago. Es scheint dort friedlich zu sein. Wir hören auch aus L.A. im Moment nichts von Ausschreitungen. Aber das alles kann sich natürlich schnell ändern. Es ist jetzt Abend. Es sind viele Menschen auf den Straßen in Chicago, in Los Angeles, in New York. Also es sieht so aus, als ob die Proteste in allen drei Städten größer werden. Im Moment scheint es noch friedlich zu sein. Es gibt keine Infos zu Ausschreitungen. Aber das alles kann sich natürlich schnell ändern. Wobei die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass, die hat vor ein paar Stunden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die gilt nicht für ganz Downtown L.A., aber für die betroffenen Gebiete. Diese Ausgangssperre ist inzwischen in Kraft getreten und die gilt bis morgen früh 6 Uhr in Los Angeles.
Wenn wir uns das Vorgehen von Donald Trump in Los Angeles anschauen gegen die Proteste dort, wie nimmt denn der Rest des Landes die Aktionen von Trump dort wahr?
Also was die Mehrheit sagt dazu, das wissen wir noch nicht. Es gibt noch keine Umfrage dazu, aber was wir wissen ist, dass Donald Trump, bevor er die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt hat, die besten Umfragewerte im Zusammenhang mit seinem Kampf gegen illegale Einwanderung hatte. Eine Umfrage von CBS News aus der vergangenen Woche hat ergeben, dass 54%, also etwas mehr als die Hälfte der befragten Amerikanerinnen und Amerikaner, Trumps Abschiebepolitik richtig finden. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass die Mehrheit der Amerikaner diesen Schritt in L.A. richtig findet. Weil es gibt Umfragen aus der Vergangenheit, die haben gezeigt, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner Einsätze des Militärs gegen Demonstranten grundsätzlich ablehnt.
Trump hat ja im Wahlkampf versprochen, das größte Abschiebeprogramm in der Geschichte der USA zu starten. Über welche Größenordnungen reden wir hier?
Ja, also Donald Trump will 1 Million Abschiebungen im Jahr. Das ist sein Ziel. Ja, er hat die größte Massenabschiebung in der Geschichte der USA angekündigt. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er dieses Ziel von 1 Million Abschiebungen in diesem Jahr erreichen wird. Ganz einfach auch deshalb, weil es im Moment an Kapazitäten fehlt, nicht genügend Beamte dafür, nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten. Es ist aber so, dass das US-Heimatschutzministerium keine monatlichen Zahlen zu Festnahmen und Abschiebungen mehr bekannt gibt. Das macht es natürlich schwierig zu vergleichen und eine Übersicht zu haben. Aber NBC hat ausgerechnet, dass im Februar 4.300 illegal Eingewanderte abgeschoben worden sind. Das ist etwas mehr, aber nicht viel mehr als der durchschnittliche Wert unter Trumps Vorgänger Joe Biden. Es ist weniger als im Schnitt in Trumps erster Amtszeit und es ist deutlich weniger Abschiebungen als unter Präsident Barack Obama. Das vergessen viele. Er hat in seinen 2 Amtszeiten rund 3 Millionen illegal Eingewanderte abgeschoben. Aber dabei ist, anders als bei Donald Trump, niemandem ein Prozess verwehrt worden. Und man muss auch dazu sagen, Seit Februar ist die Zahl der Razzien deutlich gestiegen, offenbar weil man in der Trump-Regierung auch unzufrieden war mit den bisherigen Zahlen, was die Abschiebungen angeht.
Ja, Frau Barth, es gibt Berechnungen, wonach die Abschiebung von 1 Million Migranten die USA mehr als 80 Milliarden Dollar pro Jahr kosten würde. Dazu kommen ja noch entgangene Steuereinnahmen, wenn diese Menschen das Land verlassen müssten. Auf solche Berechnungen hört aber in der aktuellen Regierung keiner, ja?
Also diese Zahlen sind dort mit Sicherheit bekannt. Die Erzählung ist aber eine andere, nämlich dass es darum geht, die USA sicherer zu machen. Donald Trump spricht von illegal Eingewanderten sehr oft pauschal von einer Bedrohung. Er spricht von Verbrechern, die in Scharen ins Land gekommen sind. Also der Fokus liegt drauf, wir müssen uns unser Land zurückholen, wir müssen das Land sicherer machen. Und wir hören aus dieser Regierung auch, dass Einwanderer Amerikanern Jobs wegnehmen. Das wage ich mal zu bezweifeln, denn es ist kein Geheimnis, dass viele Jobs, die kein Amerikaner freiwillig machen will, von illegal Eingewanderten gemacht wird, zum Beispiel in Fleischfabriken oder in der Landwirtschaft.
Ja, schauen wir noch mal auf Los Angeles. Trump will seine Wahlkampfversprechen wahrmachen. Wie gelegen kommt ihm da der Protest in Los Angeles, ein US-Bundesstaat, der fest in der Hand der Demokraten ist?
Ich glaube, das kommt ihm sehr gelegen, denn er wird es so drehen, dass er alles richtig macht. Er schickt die Nationalgarde dahin. Er hat heute nochmal davon gesprochen, dass ohne die Nationalgarde, ohne diesen Schritt, die Stadt komplett niederbrennen würde. Insofern wird er sagen können, schaut her, ich habe ganz Schlimmes verhindert. Und wenn jetzt diese Proteste doch noch eskalieren sollten, dann kann er sich hinstellen und sagen, seht, ich hab's gewusst, deshalb habe ich die Leute da schon mal hingeschickt.
Das die Einschätzungen unserer Korrespondentin Nina Barth in Washington. 8:11, die Zeit. Wer ist schon fertig? Wer hat noch nicht mal angefangen? Um diese Fragen geht's jetzt, denn es wird mal wieder Zeit für die Steuererklärung. Unsere Kolumnistin Doris Anselm würde sich da am liebsten selbst absetzen.
100 Sekunden Leben.
Mit Absetzen kenne ich mich aus, mit Absetzen dagegen gar nicht. Hä? Ach so, das ist im Radio schwer zu verstehen. Als Autorin muss ich täglich gucken, wo ich in meinen Texten die Absätze setze. Hingegen befasse ich mich nur einmal jährlich damit, was ich von der Steuer absetzen kann. Langsam ist es wieder soweit. Ende Juli, nein, Juli, für alle, die jetzt in Panik verfallen sind, Ende Juli ist die Steuererklärung fällig. Und leider hat der liebe Gott vors Absetzen das Dransetzen gesetzt. Also sitze ich dran. Naja, ein Teil von mir. Der größere Teil träumt nämlich nicht vom Absetzen, sondern vom Absetzen. Vom sich auf eine Südseeinsel absetzen. So weit werde ich es aber nie schaffen. Ich habe nicht mal Anspruch auf Pendlerpauschale. Bin im Homeoffice. Ungerecht. Bei mir mag das ja gehen. Ich wohne allein. Aber fragt man Leute mit Familie, zeigt sich eine dramatische Lage. Der Berufsverkehr wird ja immer schlimmer. Bis zu 2,5 Stunden verbringen Homeoffice-Pendler täglich auf dem Flur. Das hat meine repräsentative Befragung ergeben. Auf viel genutzten Strecken, zum Beispiel dem Abzweig Badezimmer bei Familie Öztürk, staut sich jeden Morgen der Verkehr. Auch gibt es häufig Unfälle in Höhe Küchendurchgang bei den Hoffmanns, weil Papa da immer die Pfandflaschen hinstellt. Wann kommt sie endlich, die Pendlerpauschale für uns? Ja, sowas passiert in meinem Kopf, während ich eigentlich die Elster füttern sollte, das Elster-Portal des Finanzamts mit meinen Informationen. Dann fällt mein Blick in meinen eigenen Flur. Dort stehen nur meine Turnschuhe rum. Ansonsten ist der Weg frei für eine weitere Wanderung nach Kalau. Auf geht's. An meinen flachen Schuhen sieht wirklich jeder, dass ich mit Absetzen nicht klarkomme.
Doris Anselm mit ihren 100 Sekunden Leben. 8:13.
RBB 24 Inforadio Sport.
Europameister, das wollen in diesem Fußballsommer gleich zwei deutsche Teams werden, nämlich die Frauen bei der EM in der Schweiz und die U21, also die Nachwuchsmannschaft der Männer. Deren EM beginnt heute in der Slowakei und über dieses Nachwuchsturnier spreche ich mit Thomas Heumann aus unserer Sportredaktion. Thomas, wie stehen denn die Chancen für einen deutschen Titelgewinn?
Ja, also der DFB-Nachwuchs gehört auf jeden Fall zum Favoritenkreis, auch wenn sich die Mannschaft bei der EM vor 2 Jahren bereits in der Vorrunde verabschiedet hat. Das war ziemlich peinlich, zumal man die drei Turniere zuvor es jeweils ins Finale geschafft hatte. Aber seit diesem Vorrundenaus ist die Mannschaft stabiler geworden, sieht man auch an den Fakten. Von den letzten 15 Spielen ging kein einziges verloren. Ja, und diese Serie soll halten. Dafür will der Trainer sorgen, Antonio Di Salvo, ja der Bundestrainer der U21-Leute.
Und wer spielt da mit in der U21? Sind das überwiegend Bundesliga-Profis?
Ja gut, die Hälfte des Kaders kommt aus der Bundesliga, die andere Hälfte aus der zweiten Liga bzw. aus ausländischen Ligen. Star der Mannschaft Nick Woltemade, der Stürmer vom VfB Stuttgart, der ist ja unlängst in der Nations League zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft gekommen. Weitere bekannte Spieler sind der Freiburger Torwart Noah Atubolu und der Frankfurter Ansgar Knauf. Ja, und auch ein Herthaner steht im Kader, Torwart Jörg Ernst, aber der wird wohl kaum vorbeikommen am Stammkeeper an Atubolu.
Eines der größten deutschen Talente im Fußball, Florian Wirtz, ist ja auch noch relativ jung. Dürfte der eigentlich noch mitspielen bei der U21?
Ja, das dürfte er vom Alter her, aber der Wirtz ist ja schon lange gestandener A-Nationalspieler. Da wird man da nicht downgegradet gewissermaßen in die Nachwuchself. Das gilt international so und auch für Spanien Superstar Lamine Jamal, der ist ja sogar erst 17. Aber auch der bei der U21 EM nicht dabei, sondern der darf sich ausruhen von einer anstrengenden Saison beim FC Barcelona. Die Gegner der Spanier dürfte das freuen. Ja, und es fehlen bei dieser Nachwuchs-EM weitere gute Spieler, nämlich wegen der Club-WM, die ja in den USA ansteht. Deshalb beispielsweise nicht dabei die beiden Dortmunder Karim Adeyemi und Maximilian Bayer.
Welche Mannschaften gehören denn neben der Deutschen noch zum Favoritenkreis?
Ja, Spanien, auch ohne Lamine Jamal, top besetzt mit wirklichen Erstliga-Stammspielern. Frankreich ebenfalls gehört zu den Favoriten und natürlich der Titelträger England. Und die Engländer sind in der deutschen Gruppe und das wird sicherlich das schwierigste Spiel gegen England. Tschechien und morgen dann Slowenien sind die anderen beiden Gegner in der Gruppe.
Und wie ist der Turniermodus? Wer kommt weiter?
Der erste und der zweite ziehen ins Viertelfinale ein, die anderen beiden sind raus. Also die DFB-Elf muss mindestens Zweiter werden, sollte zu schaffen sein, aber Obacht, Tschechien auch sehr starker Gegner.
Es heißt ja U21 EM, also das U für unter 21 Jahren. Tatsächlich sind aber auch Spieler dabei, die schon 23 Jahre alt sind. Wie geht denn das?
Ja, das erklärt sich so. Die Altersgrenze zu Beginn der Qualifikationsspiele, die ist entscheidend. Also der Stichtag deshalb 1. Januar 2002, wer da geboren ist oder später, der ist spielberechtigt. Ja, und deshalb eben Nick Woltemade, der Stuttgarter, dabei und auch der Freiburger Keeper Atubolu, obwohl sie schon beide 23 sind.
Vielen Dank. Thomas Hollmann war das aus unserer Sportredaktion mit dem Blick auf die Fußball-Europameisterschaft der U21-Männermannschaften.
Werbung. Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbär-Ballon. Einfach Kuschelweich-Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweich-Frische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Der Nagelkünstler ist tot. So nannten viele Günter Uecker und er sicherte dem Nagel ja wirklich einen Platz in der Kunstgeschichte. Denn Uecker hämmerte Zimmermannsnägel nicht nur auf Leinwände, sondern auch in Stühle, Klaviere oder Nähmaschinen. Viele seiner beeindruckenden Reliefs sind in den großen Museen der Welt zu sehen. Wir erinnern an Günter Uecker in etwa 10 Minuten hier in der Kultur. Jetzt schauen wir aufs Wetter für Berlin und Brandenburg und die aktuellen Werte, die Temperaturen in Berlin und Brandenburg zwischen 12 und 14 Grad. Maximal sollen es heute 19 bis 22 Grad werden. Anfangs ist es heute noch stark bewölkt. Hier und da kann es auch noch mal ein bisschen Regen geben. Aber im Laufe des Tages kommt dann immer mehr die Sonne raus.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
A2 Berlin-Magdeburg. Zwischen Dreieckwerder und Lenin steht ein brennender LKW. Für die Löscharbeiten ist der gesamte Abschnitt gesperrt. A13 Richtung Berlin. Zwischen Großkörres und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin. A111 stadteinwärts. Zwischen Seidestraße und Tunnel Flughafen Tegel blockiert ein defektes Auto die rechte Spur. Längere Staus gibt es gerade auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg. Auf der A115 stadteinwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Auf der A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof sowie auf der B2 im Bereich Malchow. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützowplatz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es wird 8.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Wenn eine Frau durch einen Mann bedroht wird, kann sie gerichtlich erwirken, dass er sich ihr nicht nähern darf. Aber Sicherheit bringt das letztlich nicht, denn gegen ein Verbot kann man verstoßen. Auf politischer Ebene gibt es jetzt eine Idee, die mehr bewirken soll. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel bekommen. Gefährdete Frauen bekämen dann automatisch einen Hinweis, wenn sie in die Nähe eines Gefährders kommen. Dafür wirbt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern, wie er im RBB 24 Inforadio gesagt hat. Das Interview mit Ulrich Meurer senden wir nach diesen Nachrichten. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass am Abend mitgeteilt hat. Seit Tagen kommt es in Los Angeles zu Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Das Militär werde erst abziehen, wenn, so Trump wörtlich, wieder Frieden in der Stadt herrscht. In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig auch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. In Angermünde in der Uckermark ist der Großbrand einer Lagerhalle noch immer nicht gelöscht. Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort. Nach ihren Angaben werden die Brandwache und die Suche nach Glutnestern noch mehrere Tage dauern. Peter Klinke, RBB 24.
Gestern Nachmittag stand eine 4000 Quadratmeter große Halle in Flammen. Laut Feuerwehr lagerten dort Strohballen für eine Biogasanlage sowie Materialien des Katastrophenschutzes. Bis zu 65 Feuerwehrleute waren bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Das Feuer konnte nur von außen bekämpft werden, weil die Halle einzustürzen drohte. Die Dachkonstruktion brach zusammen. Das Löschwasser wurde über hunderte Meter lange Schläuche aus dem Mudrosee gepumpt. Menschen sollen bei dem Brand nicht verletzt worden sein. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit, 8.24 Uhr ist es, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht im Landkreis Havelland auf der Potsdamer Chaussee zwischen Seeburg und Großklinike liegt ein totes Reh auf der Straße. 8.24 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Grober. Schönen guten Morgen. Die Agenda ist voll. Asylpolitik steht drauf, der Umgang mit der AfD, der Schutz vor hybriden Bedrohungen durch andere Staaten, der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und dann gibt's ja auch noch den Verfassungsschutzbericht, der gestern eine weitere Zunahme politisch motivierter Straftaten im vergangenen Jahr attestiert hat. Die Innenminister der Länder haben einiges zu besprechen auf ihrem Treffen heute in Bremerhaven, das bis Freitag geht. Den Vorsitz der Konferenz hat derzeit Ulrich Meurer, Innensenator der Freien Hansestadt Bremen. Ich habe mit ihm über die wichtigsten Punkte der Konferenz gesprochen, unter anderem darüber, warum neben der gerade genannten Probleme Femizide, also Morden an Frauen, weil sie Frauen sind, als besonderer Schwerpunkt gewählt wurde.
Die Anzahl der Tötungsdelikte ist einfach erschreckend. Es vergeht fast kein Tag, wo nicht eine Frau umgebracht wird in dieser Republik. Und das ist ein Thema, was mich schon lange begleitet. Und wir haben schon viele Anläufe unternommen dagegen. Leider ist das unter der letzten Koalition gescheitert. Und jetzt haben wir neue Mehrheiten. Und diese neuen Mehrheiten sorgen dafür, dass dieses Thema nur noch angegangen wird.
Es wird darüber diskutiert, elektronische Fußfesseln als Abschreckungsinstrument für potenzielle Gefährder und auch für Täter einzuführen. Der Justizminister, der ehemalige Buschmann von der FDP, hatte gesagt, diese Diskussion über eine elektronische Fußfessel solle in erster Linie in den Ländern geführt werden. Jetzt sind Sie ja mit Ihren Länderkollegen heute zusammen. Sie haben auch die veränderten Mehrheiten angesprochen. Wie ist denn das Stimmungsbild innerhalb der Innenminister?
Ja, also es gibt mehrere Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Man kann die Landespolizeigesetze ändern, das machen wir gerade in Bremen und man kann das auf Bundesebene liegen, ändern. Ja, das Schöne ist einfach, dass wir jetzt da auch eine Mehrheit haben, die dieses Thema angeht und dieser Schritt ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir seit Jahren sehen, dass andere es besser können. Wir haben uns das angeschaut, was Spanien macht. Wir haben in diesem Bereich sehr viel unternommen und diese elektronische Fußfessel eingeführt. Und alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Aber jetzt ist der Punkt gekommen und ich bin überzeugt davon, jetzt wird das laufen.
In 6 Bundesländern werden elektronische Fußfesseln derzeit schon zum Schutz von Frauen eingesetzt. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Hamburg. Was muss denn jetzt passieren, dass es da eine bundesweite Regelung gibt?
Ja, es geht ja darum, nicht irgendeine Fußfessel einzuführen, sondern es geht ja hier darum, das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Das heißt, wir verhindern da, wenn wir das einführen, hat sie die Sicherheit, wenn sie in den Supermarkt geht, wird nicht an der Kasse zufällig dieser Mann sehr antreffen. Und von daher gesehen, sie wird immer rechtzeitig gewarnt. Sie kann diese Orte meiden. Sie kann die Polizei alarmieren. Das ist etwas anderes.
Ja.
Wir haben ja Fußfesseln schon bereits in der Strafprozessordnung gehabt für Sexualtäter. Das heißt, diese wurden immer geschaltet, wenn jemand einen gewissen Bereich verlassen hat, die Grenzen überschritten hat, dann wurde, wie gesagt, Alarm ausgelöst. Und hier ist das ein deutlich dynamischeres System. Es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Ich versuche das mal technisch kurz zu erklären. Also es geht das Verfahren quasi so, dass ein Gefährder oder ein Täter eine Fußfessel bekommt und eine Frau, die sich durch ihn bedroht fühlt oder in Bedrohung ist, quasi ein Sensor, der dann quasi ausschlägt, wenn sich dieser Mann auf eine oder diese Person auf eine gewisse Distanz der Frau nähert. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, das ist das qualitativ Neue an diesem Instrument.
Ja. Gibt es denn auch Bestrebungen Ihrerseits, den Tatbestand des Femizids tatsächlich auch juristisch einzuführen?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was natürlich in erster Linie die Justizministerkonferenz auch entscheiden muss. Aber ich glaube, wir müssen praktische Dinge organisieren. Alleine mit der Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen das führt uns nicht weiter.
Ja, jetzt haben wir gestern den Verfassungsschutzbericht vernommen. Das wird auch ein Thema sein bei Ihnen auf der Konferenz. Und in diesem Bericht steht, dass die politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr weiter zugenommen haben, zum Teil drastisch. Die mit rechtsextremistischem Hintergrund ein Plus von 47%, von linksextremistischem Hintergrund ein Plus von 37%. Welche Folgen wird das dann für das Treffen der Innenminister haben?
Ja, auch das wird ein Thema sein, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen. Und wir haben ja leider auch Themen, die wir uns gar nicht ausgesucht haben. Das Thema der Anschläge bewegt uns. Wir haben also in diesem ersten Halbjahr über 3 Anschläge hier in der Bundesrepublik gehabt, von Aschaffenburg, München bis Hamburg ist eine einzige Spur gezogen worden. Und ja, Graz ist auch nicht sehr weit. Das heißt, diese Ereignisse werden Sie wahrscheinlich auch diese Konferenz massiv begleiten.
Wobei der Amoklauf in Graz ja keine politisch motivierte Tat war, also nein, nach dem, was wir jetzt wissen. Aber wenn Sie sagen, das wird Sie beschäftigen, wie denn genau?
Ja, also die Frage ist natürlich, was tun dagegen? Weil wir sehen ja, dass wir zunehmend Probleme haben mit gewaltbereiten, affinen, psychisch durchgeknallten Tätern. Und das kann man ja nicht einfach laufen lassen. Und deswegen haben wir uns eigentlich schon nach Aschaffenburg verständigt darauf, dass wir einen engen Schulterschluss benötigen zwischen Kliniken, Gesundheit, Polizei. Wir müssen einfach mehr wissen darüber, was mit diesen Personen los ist und braucht so etwas wie ein Risikomanagement. Das haben wir auch in anderen Bereichen, also wo wir uns mit solchen Personen beschäftigen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, eines der massivsten Probleme gegenwärtig.
Das sagt Ulrich Meurer, SPD-Innensenator in Bremen und Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Die beginnt heute in Bremerhaven und dauert bis Freitag. Jetzt haben wir es 8.31 Uhr, eine Minute nach 8:30. Und jetzt geht es um Nagelbilder. Mit denen ist Günther Uecker weltberühmt geworden. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit. Und gestern Abend ist er in Düsseldorf gestorben, mit 95 Jahren. Kulturreporterin Berit Hempel würdigt die Kunst von Günther Uecker und sein Leben.
Der Nagel war das Markenzeichen von Günther Uecker. Dabei interessierte ihn weniger der Gegenstand selber, als vielmehr der Zwischenraum zwischen den eingeschlagenen Nägeln. Das Spiel von Licht und Schatten, die Veränderung in den Freiräumen. Anfang der 1960er Jahre schlug er als Protest gegen die Bürgerlichkeit seine Nägel in Tische, Stühle und Klaviere. Mit gebeugtem Rücken trieb er die Nägel oft über Stunden in den Bildträger, manchmal tagelang ohne Unterbrechung.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Günther Uecker, der in Düsseldorf lebte, wurde am 13. März 1930 in Windorf in Mecklenburg geboren, in einem Haus ohne Bilder und Bücher. Der Vater hielt den Jungen wegen seiner künstlerischen Interessen für missraten und schlug ihn. Trotz aller Widrigkeiten studierte Günther Uecker in Wismar und Berlin Malerei, bevor er 1955 die DDR verließ und völlig mittellos sein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie fortsetzte. Seine frühe Armut vergaß der erfolgreiche Künstler nie und spendete 2023 zum Beispiel 50.000 Euro für Düsseldorfer Obdachlose. Kuratorin Stefanie Jansen über den Künstler und dessen Motivation.
Es ist eine zutiefst humanistische Lebenshaltung. Also wir Menschen sind für unsere Taten selbstverantwortlich und der Mensch muss immer wieder bereit sein zum Dialog.
Die Suche nach dem Dialog und nach Erkenntnis beschäftigte Günther Uecker sein Leben lang. Er studierte die Kunst der amerikanischen Ureinwohner und der Khmer, reiste nach Amerika, Afrika, Asien und fühlte sich dem Zen-Buddhismus nahe.
Die Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, der zum bewahrenden Handeln des Menschen aufruft. Also mehr kann Kunst auch nicht leisten.
Uecker malte Gemälde, entwarf Bühnenbilder, interessierte sich für die bewegliche Lichtkunst der Künstlergruppe Zero, der er 1961 beitrat. In seiner Kunst reagierte Uecker auf aktuelle Geschehnisse, engagierte sich Anfang der 1980er Jahre in der Friedenspolitik, errichtete 2023 zusammen mit Weimarer Bürgern ein Steinmal für das KZ Buchenwald, schuf Kirchenfenster für den Schweriner Dom.
Wenn ich die Bilder nicht mache, dann werden sie mir zur Last oder drängen sich mir im umgekehrten Sinne auf, dass ich wahrscheinlich in eine psychische Not gerate. Durch ständiges Handeln arbeite ich Bilder hervor und ab von mir selbst als Last,
erklärte der Künstler 1989. 18 Jahre lehrte Uecker an der Düsseldorfer Kunstakademie, vertrat Deutschland zweimal auf der Biennale in Venedig, nahm mehrfach an der Kasseler Documenta teil und bekam 1985 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Berit Hempel war das über Günther Uecker. Der Künstler ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben. 8.35 Uhr haben wir es gleich.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die USA und China, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, haben sich nach monatelangen Konflikten in der Nacht auf ein sogenanntes Rahmenabkommen im Handel geeinigt. Doch die Finanzmärkte reagieren erstmal nur zurückhaltend auf diese eigentlich recht positive Nachricht. Woran das liegt, bespreche ich mit unserem Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch. Jonas, bevor wir auf die Märkte schauen, erstmal um dieses Rahmenabkommen an sich. Was steht da drin? Worum geht's da?
Ja, im Rahmen des Zollkonflikts mit den USA hatte China den Export von seltenen Erden stark beschränkt. Das sind Materialien, die man braucht, zum Beispiel für besonders leistungsfähige Magnete in der Elektroindustrie. Und China hat auf einige ein Quasi-Monopol. Die USA hatten dann Exporte für bestimmte Hightech-Produkte nach China verboten, zum Beispiel Software, die man zum Design von Computerchips benutzt. Und dieses Abkommen jetzt ist eigentlich nur ein neuer Anlauf, nachdem schon eine Einigung aus Genf im Mai eigentlich wieder gebrochen wurde.
Und fallen die Beschränkungen mit dem Abkommen jetzt weg?
Die genauen Details sind noch geheim, aber es gibt Andeutungen von US-Handelsminister Howard Lutnick, der sagt, dass gegenseitig Exportbeschränkungen abgebaut werden sollen. Chinas Beschränkungen für den Export von seltenen Erden seien ein fundamentaler Teil der Vereinbarung und im Gegenzug könne man dann auch davon ausgehen, dass die amerikanischen Beschränkungen bei den Mikrochips wegfallen, die die USA wegen des chinesischen Exportstopps verhängt hatten. Die Vereinbarung muss aber noch von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping akzeptiert werden.
Also in diesen Handelsstreit ist offenbar Bewegung gekommen. Trotzdem reagieren die Finanzmärkte zurückhaltend auf die Nachrichten. Ich habe es eingangs gesagt. Warum eigentlich?
Das hat mehrere Gründe. Also einerseits ist die Kuh natürlich noch nicht vom Eis. Gerade Donald Trump gilt ja als ziemlich unberechenbar. Die Sache könnte noch platzen. Wobei ich das für eher unwahrscheinlich halte, weil die USA ziemlich darauf gedrängt hatten, wieder an die seltenen Erden zu kommen. Auf der anderen Seite fehlen eben noch die ganzen Details. Darauf warten Anleger offenbar. Und zusätzlich für einige ist es enttäuschend, dass es eigentlich keinen großen Fortschritt gibt im Vergleich zu diesen schon angesprochenen Verhandlungen in Genf im Mai, sondern dass jetzt quasi ein neuer Anlauf genommen wird, einfach das Gleiche zu machen, aber nochmal richtig. Die asiatischen Börsen sind heute früh mit einem leichten Plus gestartet in den Handel und der DAX wird wahrscheinlich sogar mit einem leichten Dämpfer starten. Das zeichnet sich zumindest im vorbörslichen Terminhandel ab. Denn die Befürchtung ist einfach, dass eben auch diese Entspannung zwischen den USA und China nicht unbedingt von langer Dauer ist.
Und wie berechtigt sind diese Befürchtungen?
Ich kann das schon gut nachvollziehen. Klar, das Abkommen jetzt ist ein Zeichen der Entspannung, ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass man sich in Sachen Zölle geeinigt hat. Wir befinden uns immer noch in einer Phase temporärer Absenkung von Zöllen für die Verhandlungen, eben auf Basis dieser Einigung in Genf im Mai. Und das läuft nur bis Mitte August. Und wenn es bis dahin keine Einigung gibt, dann schnellen die Zölle wieder nach oben, bis zu 145%. Also das ist jetzt nur ein Schritt auf dem Weg zur Entspannung und es bleibt ein Grundkonflikt, eine Rivalität zwischen China und den USA, gerade auch beim Thema KI. Auch Beschränkungen für Hightech-Chips vom US-Anbieter Nvidia gibt es weiterhin für China. Also das Verhältnis zwischen beiden Ländern wird weiter von Konflikten geprägt sein.
Vielen Dank. Jonas Pospesch war das mit Informationen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist heute anfangs stark bewölkt. Im Verlauf gibt es dann einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken mit zunehmenden Sonnenanteilen. Die Höchsttemperaturen heute 19 bis 22 Grad. Zunächst gibt es auch noch Starkböen Wind aus Nordwest, sagen die Meteorologen. Schauen wir noch auf die Werte aktuell. Die liegen in Berlin zwischen 13 und 14 Grad. 12 Grad haben wir in Prenzlau und 13 Grad in Cottbus.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A2 Berlin-Magdeburg zwischen Dreieckwerder und Lenin steht ein brennender LKW. Für die Löscharbeiten ist der gesamte Abschnitt gesperrt. A13 Richtung Berlin zwischen Großkörris und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin, längere Staus gibt es gerade auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf auf der A115 Abus stadteinwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee auf der A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof sowie im Bereich in Pankow zwischen Heinrich-Mann-Platz und Klemmke-Straße. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten in Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt.
8.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Die Innenminister der Bundesländer beraten heute und in den kommenden Tagen über viele drängende Probleme, zum Beispiel Extremismus bei Jugendlichen und sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Ein anderer Schwerpunkt sind Femizide, wenn Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind. Dazu die Nachrichten mit Tobias Mück.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Deshalb wolle er bei der aktuellen Tagung Maßnahmen dagegen auf den Weg bringen. Meurer sieht in den Bundesländern inzwischen eine Mehrheit für die elektronische Fußfessel nach spanischem Vorbild.
Alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Ein deutlich dynamischeres System, es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD. In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer dreitägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar. Ein Abschiedsbrief des Täters hat laut Polizei keine Anhaltspunkte geliefert. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. In der Ukraine sind durch schwere russische Luftangriffe in der Nacht wieder Menschen getötet und verletzt worden. In der zweitgrößten Stadt Kharkiv im Osten des Landes starben nach Medienberichten durch einen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben. Es seien Wohnhäuser, Spielplätze und Geschäfte getroffen worden. Schon seit Tagen gibt es massive Luftschläge. In der Nacht zum Montag setzte Russland fast 480 Drohnen sowie Dutzende Raketen und Marschflugkörper ein. So viele wie noch nie seit Beginn der Angriffe im Februar 2022. Führende Sozialdemokraten fordern eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik. In einem Grundsatzpapier kritisieren sie die Bundesregierung und die SPD-Spitze vor allem in Bezug auf Russland. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Nach dem Schweigen der Waffen müsse der außerordentlich schwierige Versuch unternommen werden, wieder ins Gespräch zu kommen, heißt es wörtlich. Es brauche zudem eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und eine Zusammenarbeit mit Russland. Kritik üben die Verfasser auch an der geplanten Anhebung der Verteidigungsausgaben. Dafür gebe es keine sicherheitspolitische Begründung, dies sei vielmehr irrational. Außerdem lehnen die SPD-Politiker die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland explizit ab. Das Grundsatzpapier wurde unter anderem von Ex-Fraktionschef Mützenich, Ex-SPD-Chef Walter Borjans und Ex-Finanzminister Eichel, aber auch von aktiven Bundestagsabgeordneten unterschrieben.
Der Großbrand bei Angermünde in der Uckermark ist immer noch nicht vollständig gelöscht. Wie die Feuerwehr am Morgen mitgeteilt hat, wird die Suche nach Glutnestern noch mehrere Tage dauern. Gestern Nachmittag ist das Feuer in einer 4000 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Laut Feuerwehr lagerten dort Strohballen für eine Biogasanlage und Materialien des Katastrophenschutzes. Der Brand konnte nur von außen bekämpft werden, weil die Halle einzustürzen drohte. Verletzt wurde niemand. Anwohner sollten aber zwischenzeitlich wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 13 Grad und in Steglitz 14, in Brandenburg zwischen 12 in Wittstock und 14 Grad in Fürstenwalde. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Seit knapp 4 Stunden gilt sie, die Ausgangssperre, die die Bürgermeisterin von Los Angeles für ein gut 2 Quadratkilometer großes Gebiet im Zentrum der Metropole verhängt hat. Eine Reaktion auf Vandalismus und Plünderungen der vergangenen Tage, die sich am Rande von Protesten gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump ereignet hatten. Der hat bekanntlich die Nationalgarde nach Kalifornien geschickt zur Beruhigung der Lage, um Häuser und Beamte zu schützen, aber gegen den ausdrücklichen Willen der politisch Verantwortlichen vor Ort. Und nun sollen in Los Angeles auch reguläre Soldaten eingesetzt werden. Darin sehen viele mal wieder einen Tabubruch durch Trump. George Weinberg ist Geschäftsführer der Republicans Overseas in Deutschland, also der Vertretung der Republikanischen Partei hier. Er findet das Vorgehen Trumps richtig.
Naja, der Donald Trump wurde mit einer großen Mehrheit gewählt und er hat versprochen vor den Wahlen, dass er vor allem kriminelle Elemente, die illegal nach USA gekommen sind, in die Ursprungsländer wieder zurückschicken wird. Und der ganze Aufstand, sage ich mal, der jetzt in Los Angeles zustande kam, war eben auf der Basis dessen, dass ICE, das ist eine amerikanische Polizei, die zuständig ist eben für die illegalen Übertritte der Grenze, 14 oder 13 kriminellen Leute, die dort in Los Angeles ihr Unsinn taten, verhaften wollte oder hat verhaftet. Und daraus hat sich dann diese Unruhe entzündet. Wobei, ja, ich will noch mal ganz klar sagen, dass gegen friedliche Proteste keine was dagegen hat. Ja. Das Problem ist natürlich das, was Sie natürlich erwähnt haben, diese Plünderungen, Vandalismus, diese Anarchie, die eben dort entstanden ist.
Herr Weinberg, dass Donald Trump mit großer Mehrheit gewählt ist, ich glaube, daran besteht kein Zweifel, dass er auch wegen seiner politischen Agenda gewählt ist, darf man auch vermuten. Aber wenn man jetzt guckt, dass er die Nationalgarde auch gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien dorthin beordert hat und jetzt auch Marines, also Soldaten, die dann womöglich im Landesinneren eingesetzt werden, was juristisch ja auch nochmal eine diskutable Frage zumindest ist. Halten Sie das für richtig? Daran hat sich ja auch einiges an Protest entzündet.
Ja, nun, wissen Sie, wir müssen normalerweise immer aus der Vergangenheit lernen. Also die Unruhen, die schon 92 entstanden sind, die haben 63 Todesfälle und 2300 Verletzte gefordert. Das gleiche in Minneapolis waren 20 gestorben, 200 Läden sind geplündert worden und. Das heißt, man soll nicht so lange warten, bis es zu spät ist. Und der Chef der Polizei in Los Angeles hat klar und deutlich gesagt, dass seine örtliche Polizei überfordert worden ist mit der massiven Anarchie, die dort entstanden ist. Ja. Und bevor es zu spät wird, hat, ich sag's mal, der Federal Government in den USA hat das Recht, bei solchen, man nennt dann Insurrection in Englisch, also diesen Unruhen und diesem Chaos, dort auch die National Guard zu befördern. Und das hat der Trump auch gemacht. Und der Newsom, das ist auch ein bisschen ein Politikum. Newsom ist Demokrat, der möchte dann vielleicht bei den nächsten Wahlen Präsident werden. Und der hat sich erstmal gegen diese Maßnahmen gestellt.
Herr Weinberg, ich unterbreche Sie nur sehr ungern, aber wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich würde nur kurz den Begriff, wenn Sie sagen Insurrection, also mein Englisch ist vielleicht nicht so gut, aber das würde ich mit Umsturz übersetzen. Ich glaube persönlich nicht, dass es das, was jetzt in den USA da passiert, jetzt einem Umsturz gleichkommen würde. Aber nochmal die Frage, mit seinem Verhalten die Nationalgarde und die Marines nach Kalifornien zu schicken, sagen Sie, Herr Donald Trump, keine Verantwortung dafür, dass die Proteste womöglich jetzt stärker ausgefallen sind, als sie vorher waren?
Also die Proteste waren schon da. Das heißt, bevor noch überhaupt darüber gesprochen worden ist seitens des Präsidenten, gab es eben zu diesen Krawallen. Da sind Gerichte überfallen worden. Man wollte diese Leute, die dort verhaftet worden sind, mit Gewalt befreien. Also er musste reagieren, umso mehr als der örtliche Polizeichef hat gesagt, meine 8000 Polizisten sind nicht dazu geschult und ausgebildet, solche Aufstände, ob das jetzt Umsturz oder Aufstand war oder Chaos, darüber können wir natürlich lange streiten, die konnten das nicht mit lokalen Kräften in den Griff kriegen. Und deswegen, dafür hat man die National Guard, wenn zu viel Unruhe und zu viel Chaos, Anarchie entsteht, dass man das in den Griff bringen versucht. Und das hat auch gewirkt. Es ist im Moment relativ ruhig, zumindest die Nacht war relativ ruhig in L.A. Und ich hoffe, dass das alles sich wieder beruhigt hat und weder Marines da eingesetzt werden müssen und die National Guard wird abgezogen.
Das sagt George Weinberg von den Republicans Overseas in Deutschland. 8.51 Uhr haben wir es, 9:09. Agentenaustausch. Das hört sich nach Männern in Trenchcoats und weiten Hüten an, die sich im dunstigen Herbstnebel treffen. Tatsächlich aber war es ein sonniger Sommertag, heute vor 40 Jahren, als es den größten Agentenaustausch gegeben hat zwischen den USA und der Sowjetunion auf der Glienicker Brücke, gelegen zwischen Berlin und Potsdam. Denn hier verlief im Kalten Krieg die Grenze zwischen Ost und West. Unser Reporter Jasser Speck über einen Agenten, der damals ausgetauscht wurde.
Es ist das Jahr 1985, ein entscheidendes Jahr im Kalten Krieg. Zum einen dauert der Stellvertreterkrieg in Afghanistan an, zum anderen kommt mit Gorbatschow ein Reformer in der Sowjetunion an die Macht. Am 11. Juni 1985 herrscht auf der Glienicker Brücke viel Gewusel und Hektik. In der Abendschau des RBB-Vorgängers SFB wird das Geschehen auf der Brücke an diesem Tag so zusammengefasst.
Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind. Ein leerer Bus stellt sich quer auf die Fahrbahn. Hier steigen nun 23 Mitarbeiter amerikanischer Nachrichtendienste ein, die im Osten inhaftiert waren.
Vier Spione der Sowjetunion werden gegen 23 Westagenten ausgetauscht. Einer von ihnen ist der Berliner Eberhard Fettgenheuer, der sich Jahre später noch genau daran erinnert.
Mir war klar, nun kann dir keiner was tun, als ich diesen Schritt über die weiße Linie machte, ja, dass ich jetzt den eisernen Vorhang durchschreite, dass ich jetzt von dem einen Regime in das andere wechsle.
Eberhard Fettgenheuer wohnte damals in Pankow und wurde 1975 von einem langjährigen Freund als Spion für die Amerikaner angeworben. Er sollte sowjetische Truppen beobachten.
Ein Beispiel war ein Raketenobjekt in der Nähe von Werbelinsee. Bin dann mit einer Freundin in die Gegend gefahren und habe dann tatsächlich dieses sowjetische Raketenobjekt gefunden. Hab brav die Raketen alle erzählt, die Größe, die Richtung, in der sie lagen und wie viele Flügel die hatten, meine Skizze gemacht und habe dann die Sache abgeschickt.
Über 3 Jahre spioniert er im Auftrag der CIA. Auf Drängen seiner Frau beendete Fettgenheuer die Arbeit als Agent. Doch es war zu spät. Die Stasi war ihm schon auf den Fersen. Als er in Magdeburg dienstlich zu tun hatte, wurde er verhaftet.
Und dann war in Magdeburg für mich der Hammer gefallen.
Eberhard Fettgenheuer wird zu 13 Jahren Haft verurteilt, die er an verschiedenen Orten in der DDR absitzt. Am 11. Juni 1985, da hat er knapp die Hälfte seiner Strafe abgesessen, wird ihm in Karl-Marx-Stadt plötzlich seine Zivilkleidung und seine Uhr zurückgegeben. Auf einmal sitzt er in einem Reisebus mit 22 anderen Gefangenen auf dem Weg nach Berlin. Die Glienicker Brücke erblickt Fettgenheuer an diesem Tag zum ersten Mal.
Dann fuhr der Bus bis zur Mitte, dann stiegen wir aus und quer zur Fahrbahn stand dann der westliche Bus, der uns weiterbrachte und wir stiegen dann alle ein.
Dann ging es nach Tempelhof und von dort mit dem Flugzeug nach Westdeutschland. Diesen Tag behält Eberhard Fettgenheuer für immer in Erinnerung. Für ihn ist es ein Tag der Befreiung, wie er sagt.
Yasser Speck war das über den größten Agentenaustausch des Kalten Krieges, heute vor 40 Jahren am 11. Juni 1985 auf der Glienicker Brücke. Jetzt haben wir es 8.54 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mitte der 90er Jahre, als viele Grunge gehört haben und in zerrissenen Jeans rumgelaufen sind, da ist die Band Weezer auf den Plan getreten. Vier Typen aus Kalifornien mit Topfschnittfrisuren und Nerdbrillen, mit Rocksongs über die Liebe und über Buddy Holly. Mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung ist die Band immer noch aktiv mit genau solchen Songs. Und gestern waren Weezer live zu sehen in der Berliner Columbia-Halle. Unser Kulturreporter Simon Brauer war dabei.
Schon bei den ersten Tönen ist klar, dieser Abend wird eine nostalgische Reise in die Vergangenheit. 3.500 Weezer-Fans wollen sich nochmal jung fühlen, wie in den 90ern. Und das geht ganz wunderbar bei diesem Weezer-Konzert. Die Band hat zuletzt eher mittelmäßige Alben veröffentlicht und konzentriert sich deshalb zum Glück auf die Hits von früher. Vor allem vom Debütalbum aus dem Jahr 1994. Say It Ain't So, Holiday, Surf Wax America. Alle Songs von diesem sogenannten blauen Weezer-Album sind Hits, die die gesamte Columbia-Halle aus vollem Herzen mitsingt. Auch wenn der Sound nicht überall in der Halle perfekt ist, die Band spielt jeden Ton, jedes Gitarrensolo, jedes Schlagzeugfill so wie auf dem Album. Sehr zur Freude aller Fans, die diese Songs seit über 30 Jahren lieben und eben deshalb beim Konzert auch jeden Ton und jedes Gitarrensolo mitsingen können. Sogar die kleinen Mundharmonika-Einlagen werden bejubelt. Die vier Musiker von Weezer, alle schon leicht angegraut, spielen souverän und routiniert, wobei ihnen die Begeisterung und der laute Gesang des Berliner Publikums immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Der zweistimmige Gesang von Frontmann Rivers Cuomo und Gitarrist Brian Bell klingt perfekt. Ansonsten hält sich Cuomo zurück mit Ansagen. Aber wenn, dann sagt er auf Deutsch: Danke Berlin, danke, dass ihr schon so lange unsere Fans seid. Neben den Songs vom blauen Debütalbum spielt die Band so gut wie alle anderen bekannten Stücke aus der Weezer-Geschichte. Immer mit dem scheinbar leichten Wechselspiel von laut und leise, mit krachenden Gitarren und herrlich eingängigen Melodien. Einzige Coverversion des Konzerts: Afrika von Toto. Der grandiose Abend endet nach 90 Minuten mit Buddy Holly, dem Song, der diese uncool aussehende Band vor über 30 Jahren cool gemacht hat, und die Fans gleich mit. Die sehen natürlich mittlerweile auch ein bisschen älter aus, aber das mit dem Jung und cool fühlen, das hat gestern dank Weezer ganz ausgezeichnet geklappt.
Sich nochmal jung fühlen mit der kalifornischen Rockband Weezer gestern Abend in der Berliner Columbia-Halle. Der Bericht war von unserem Kulturreporter Simon Brauer und wir bleiben musikalisch. Denn der RBB feiert die Stadt und seine Musik unter dem Titel Berlin Sounds. Erkunden wir die kreative Musikszene Berlins und damit ist nicht das Konzert von Bruce Springsteen heute Abend im Olympiastadion gemeint, sondern weltbekannte Orchester, Chöre, Underground Bands und Soundtüftler, die Berlin zu bieten hat. Und genau das ist Thema bei Clemens Schulze, auch ein sehr musikalischer Mensch.
Ja, man gibt sich Mühe.
Der mich jetzt hier ablöst.
Ja, Christoph, die Frage lautet, wie geht's weiter mit der Berliner Musikszene in Zeiten gekürzter Etats und Klammerfördertöpfe? Das war am Abend Thema im Inforadio Forum, im Humboldt Forum. Mit dabei war dann auch die neue Kultursenatorin. Und wie das war, das hören wir in einer knappen Stunde hier im Programm.
Bei Clemens Schulze, wie gehört, der hier für die nächsten Stunden die Moderation übernimmt. Von mir gibt's noch das Wetter für Berlin und Brandenburg. Das hat heute erstmal dichte Wolken für uns parat. Im Tagesverlauf ist es dann zunehmend locker bewölkt. gesorgt und die Sonnenanteile, die wachsen. Es soll trocken bleiben bei maximal 19 bis 22 Grad. Derzeit haben wir in Berlin zwischen 13 und 14 Grad, 12 Grad sind es in Prenzlau und 14 Grad in Perleberg. Mein Name ist Christoph Kober. Haben Sie einen famosen Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Was auf Straße und Schiene wichtig ist, gibt's von Tobias Mück.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Dreieckwerda und Lenin wegen Löscharbeiten gesperrt. A13 Richtung Berlin zwischen Großkyris und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding im Dreieck Charlottenburg auf der Überleitung zur A111 ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein defektes Auto. Längere Staus gibt es aktuell auf der A100 Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg, auf der A115 stadteinwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee, auf der A113 Stadt auswärts zwischen Dreieck Neukölln und Adlershof sowie in Pankow im Bereich zwischen Heinrich-Mann-Platz und Klemke-Straße. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio-App.
9 Uhr ist es jetzt.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Morgen wünsche ich. Polen vor einer Richtungsentscheidung. Premier Tusk stellt heute die Vertrauensfrage, weil der neue nationalkonservative Präsident Blockaden der Politik Tusks angekündigt hat. Wie kann der Stillstand in Polen aufgelöst werden? Fragen gleich an einen Experten. Jetzt erstmal die Meldung mit Tobias Mück.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau, Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer dreitägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar. Ein Abschiedsbrief des Täters hat laut Polizei keine Anhaltspunkte geliefert. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Die Innenminister